Das NDR 2 Update um 5 mit Jessica Liedtke.
Können wir bald wieder billiger volltanken? In Berlin gab es heute grünes Licht für den Tankrabatt. Und es gibt immer wieder schlimme Unfälle im Stadtverkehr. Forscher haben untersucht, welche Autos besonders gefährlich sind. Wir merken das beim Einkaufen oder eben auch beim Tanken. Der Iran-Krieg macht vieles teurer, weil seitdem die wichtige Handelsroute, die Straße von Hormuz, gesperrt ist. Die Bundesregierung hatte angekündigt, uns deshalb zu entlasten. Und ab heute ist klar, die Pläne können in die Tat umgesetzt werden. Bundestag und Rat haben dafür gestimmt. Die eine Idee ist der Krisenbonus. Arbeitgeber können ihren Beschäftigten steuerfrei einmalig 1.000 Euro auszahlen. Die andere Idee, tanken soll billiger werden. Im Mai und Juni werden die Steuern auf Benzin und Diesel um rund 17 Cent pro Liter gesenkt. Und das soll auch so an den Zapfsäulen ankommen, hat Finanzminister Klingbeil heute gesagt.
Natürlich werden wir sehr genau darauf achten, dass die Konzerne diese Entlastung weitergeben. Das ist auch meine klare Erwartung. Und deswegen haben wir ja nicht nur mit den 17 Cent für die Entlastung gesorgt, sondern wir haben gleichzeitig auch das Kartellrecht geschärft.
Kritik gab's trotzdem, unter anderem von der Linken. Deren Finanzpolitiker Görke glaubt nicht, dass es eine wirkliche Entlastung an der Tankstelle gibt.
In den letzten 3 Wochen ist die Abzocke an den Tankstellen munter weitergegangen. Das zur Wahrheit. Was wir brauchen, ist kein Bundeskartellamt, was da mit seiner Rolle fremdelt, sondern eine echte Preisaufsicht als allererstes.
Die Mineralölkonzerne haben allerdings angekündigt, die Steuerersparnis komplett weiterzugeben. Unser Korrespondent in Berlin, Maximilian Ulrich, fragt sich trotzdem, ob der Tankrabatt eigentlich die richtige Maßnahme ist.
Wie fahre ich am 1. Mai an die Ostsee? Die Bundesregierung gibt mir mit dem Tankrabatt jetzt ein klares Signal. Nimm das Auto, Maximilian. 17 Cent günstiger wird der Sprit im Mai und Juni. Okay, ich nehme also das Auto. Für eine Urlaubsfahrt, die ich auch per Zug erledigen könnte. So wie wahrscheinlich Millionen Deutsche. Wir nehmen in der Stadt lieber den SUV statt die überfüllte Bahn, machen eine Sonntagsausfahrt mit dem Motorrad und ballern mit 180 statt 120 über die Autobahn. Da ist man immerhin 4 Minuten schneller am Ziel. Wir Deutschen haben eben Benzin im Blut. Das ist okay, ich will das nicht verbieten, aber muss man es fördern? Mit einem Tankrabatt? Rabatte geben Möbelhäuser und Klamottenläden, wenn sie ihre Lager leerräumen. Wir können jetzt den weltweiten Ölmarkt mit staatlicher Förderung leerräumen. Ärmere Länder haben das Nachsehen. Natürlich müssen Pendler und Unternehmen entlastet werden, aber der Tankrabatt ist die größte Gießkanne, die die Bundesregierung auspacken kann. Sie hat sich dafür viele Wochen Zeit genommen, da hätte man auch gezieltere Maßnahmen beschließen können. Die Pendlerpauschale erhöhen, Direktauszahlungsmechanismus, Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel, 9-Euro-Ticket. Vorschläge lagen wirklich genug auf dem Tisch. Und man hätte einmal ehrlich sagen können, bitte spart Benzin und Diesel. Stattdessen also eine Steuersenkung, vor der vom Wirtschaftsliberalen bis zum Ökosozialisten alle gewarnt haben. Auch der Kanzler und die Wirtschaftsministerin waren ja ursprünglich dagegen. Umweltminister Carsten Schneider findet, Deutschland sollte in Sachen Klimaschutz weltweit vorangehen und Vorbild sein. Der Tankrabatt macht genau das Gegenteil. Er sagt der Welt, uns ist leider nichts Besseres eingefallen. Seht zu, wie ihr mit den Folgen der deutschen Benzinlust klarkommt.
Die Meinung von Maximilian Ulrich, NDR 2, Berlin. Und die Energiepolitik der Bundesregierung ist auch Thema auf den Straßen heute. Bundesweit sind Klimaaktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future unterwegs. Auch bei uns im Norden. Sie protestieren gegen fossile Energien wie Öl, Gas und Kohle. Zum Beispiel in Hamburg, Kiel, Greifswald, Bremen, Elmshorn und auch gerade in Hannover. Svenja Estner, NDR 2 Hannover. Wie viele Menschen sind denn gerade dort?
Die Demo ist hier in Hannover bereits in vollem Gange. Die Polizei, die spricht von einer Teilnehmerzahl im oberen dreistelligen Bereich, die sich durch die Innenstadt in Richtung Leibniz-Universität bewegt. Liest man sich hier die Plakate der Teilnehmenden durch, steht da zum Beispiel Schluss mit fossiler Energie, Frau Reiche. Oder ihr habt verschlafen, wir sind der Wecker. Oder aber auch nicht das Kiffen, sondern fossilen Brennstoffen das Rauchen verbieten. Unter den Demonstrierenden sind unter anderem auch die Omas gegen Rechts und Amnesty International.
Welche Folgen hat der Iran-Krieg für die Wirtschaft in Europa? Unter anderem darüber sprechen die EU-Staats- und Regierungschefs bei einem Treffen auf Zypern. Dort hat Kanzler Merz gesagt, die Ukraine solle enger in die Prozesse und Abläufe von EU-Belangen eingebunden werden. Ein sofortiger Beitritt zur EU sei aber nicht möglich. Zwei Männer haben im vergangenen September knapp 470 Kilo Kokain aus dem Hamburger Hafen geschmuggelt. Als sie die zweite Fuhre abholen wollten, wurden die Männer von Hafenmitarbeitern gestoppt. Jetzt hat das Landgericht Hamburg die beiden zu jeweils 5,5 Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen Beihilfe zum Kokainschmuggel im großen Stil. Verkehrsunfälle beschäftigen uns ja leider immer wieder. Erst vor kurzem sind zwei Fahrradfahrer in Hamburg tödlich verunglückt. Sie wurden jeweils von einem LKW überrollt. Auch Fußgänger leben oft gefährlich. Unfallforscher sagen, das liegt auch daran, dass Autos immer größer werden, Motorhauben höher. Helen Erdbrügge aus der ARD-Wissenschaftsredaktion. Was sind denn eigentlich die häufigsten Verletzungen?
Am häufigsten und auch am gefährlichsten sind Schädel-Hirn-Verletzungen. Die enden oft tödlich. Wenn ein Auto einen Fußgänger erfasst, läuft das nämlich meist so ab. Die Motorhaube erwischt zuerst den Oberkörper, der Fußgänger prallt dann auf die Motorhaube und prallt dann ein zweites Mal auf den Boden. Fußgänger haben keine Knautschzone, jede Kollision wirkt also direkt auf den Körper. Tödlich sind Unfälle vor allem für Menschen über 75 Jahren, weil sie meist schon Vorerkrankungen haben, Blutverdünner nehmen und somit stärker bluten.
Und welche Rolle spielt bei diesen Unfällen die Fahrzeuggröße?
Je größer das Fahrzeug, desto eher landet man als Fußgänger nicht auf dem Auto, sondern darunter. Und das führt dann zu Mehrfachverletzungen, sogenannten Polytraumata. Und je größer das Auto, desto schlechter ist die Rundumsicht vom Innenraum. Es gibt zwar Assistenzsysteme und zum Beispiel Motorhauben, die bei einem Unfall mit nach oben gehen, um den Aufprall für den Fußgänger zu lindern. Laut Experten sollte man sich darauf aber nicht verlassen, weil es gibt immer noch viele Fälle, bei denen vor allem die Notfallbremsassistenten nicht funktionieren. Wie bei Dunkelheit, Nebel oder auch, wenn ein Fußgänger direkt von der Seite kommt.
Und was wird in den Städten getan, um das Unfallrisiko möglichst klein zu halten?
Es gibt ja schon unzählige Fußgängerübergänge. Da passieren die meisten Unfälle, weil da auch am meisten Menschen unterwegs sind. Laut Unfallforscher Siegfried Brockmann könnten das aber deutlich weniger sein, wenn nicht 40% der Übergänge fehlerhaft wären. Also zum Beispiel versperren parkende Autos oder Bushaltestellen die Sicht, Schilder fehlen oder die Beleuchtung ist mangelhaft. Oft gibt es auch Missverständnisse zwischen Fußgängern und Autos. Der eine denkt, dass der andere stehen bleibt und dann kracht es schon. Es ist also eine Mischung aus verschiedenen Faktoren. Unfallforscher Brockmann schlägt eine konkrete Lösung vor, die helfen soll. Tempo 30 als Standard in Innenstädten. Das soll Unfälle verhindern, abmildern und Autofahrer schneller reagieren lassen.
Das sagt die Forschung. Danke, Helen, für diese Infos.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.